SRF 3.
Nicht vom Schicksal gezeichnet, aber von Da Vinci gemalt. In Lugano taucht das Bild Isabella d'Este auf, wert fast 100 Millionen. Es galt als verschollen. Swiss Leaks und die PEPs. Heute können Banken ihre Kunden überprüfen, auch die PEPs, die politisch exponierten Personen, sagt der Experte. Das schöne Winterwetter hält an, auch morgen gibt's viel Sonnenschein, im Flachland etwas Nebel. Am Mikrofon Daniel Hubacher. Zuerst zur Finanzkommission des Nationalrats, die Geberkantone entlasten will. Pascal Schmitz.
Und zwar um 134 Millionen Franken. Um so viel soll der Beitrag der Geberkantone in den Finanzausgleich gekürzt werden. Damit folgt der Nationalrat dem Antrag des Bundesrats, zu dem der Ständerat in der Wintersession Nein gesagt hatte. Das erklärte Kommissionspräsident Leo Müller vor den Medien. Was der Bund so spart, soll nach dem Willen des Nationalrats aber direkt in den Lastenausgleich fließen. Dieser unterstützt solche Kantone, die wegen struktureller Gegebenheiten übermäßig hohe Lasten bei der Bereitstellung von öffentlichen Gütern tragen müssen. Der katholische Pfarrer von Bürglen im Kanton Uri gibt sein Amt nicht ab. Er widersetzt sich damit dem Bischof von Chur, Vitus Huonda. Bischof Huonda forderte den Pfarrer zum Rücktritt auf, weil dieser ein homosexuelles Paar gesegnet hatte. Das widerspreche der katholischen Lehre, argumentierte Huonda. Unterstützung erhält der Pfarrer vom Kirchenrat. Dieser schreibt in einer Mitteilung, es sei die beste Lösung für alle, wenn der Pfarrer in Bürglen bleibe. Die US-Regierung hat den Tod der US-Geisel Kyla Mueller bestätigt. Die 26-Jährige war 2013 von der Terrormiliz IS entführt worden. Präsident Obama drückte der Familie der Entwicklungshelferin sein Beileid aus. Zu den Umständen des Todesfalls sagte Obama nichts. Nach Darstellung des IS starb Mueller bei einem Angriff jordanischer Kampfflugzeuge. Portugal will Hilfskredite des Internationalen Währungsfonds IWF vorzeitig zurückzahlen, wie dies auch schon Irland getan hat. Es gehe um die Summe von 14 Milliarden Euro in den nächsten 2,5 Jahren, sagte eine Sprecherin des portugiesischen Finanzministeriums. Man habe einen entsprechenden Antrag bei den EU-Partnern eingereicht. Portugal hatte im Rahmen eines Euro-Hilfsprogramms rund 80 Milliarden Euro an Krediten erhalten. Dazu trug der IWF ein Drittel bei. Die vorzeitige Rückzahlung ist laut Bankenexperten sinnvoll, weil das Land derzeit günstig anderweitig Geld aufnehmen kann. Der erste Antikorruptionsminister Griechenlands hat ehrgeizige Pläne. Panayotis Nikoloudis will unversteuerte Vermögen aufspüren, diese besteuern und dadurch 2,5 Milliarden Euro einnehmen, wie der bisherige Staatsanwalt der Nachrichtenagentur AFP sagte. Ködern wolle er die wohlhabenden Steuerhinterzieher mit einem Nachlass. Wer sein verstecktes Vermögen freiwillig melde, solle zum Teil ungestraft davonkommen. Eines der größten Hindernisse werde es sein, die Behörden auf Vordermann zu bringen. Denn diese seien teilweise nicht in der Lage, Steuern einzuziehen. Und in der Finanzpolizei selbst grassiere die Korruption. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 8.590 Punkten, minus 0,5%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 0,478 gehandelt, der Dollar zu 92,59 €.
Abend.
Das passiert nicht jeden Tag. Im Tessin beschlagnahmen die Polizei und die Staatsanwaltschaft die Isabella d'Este, ein Gemälde von Leonardo da Vinci. Es galt jahrhundertelang als verschollen und ist sehr wertvoll. Tessin-Korrespondent Alexander Grass hat Einzelheiten.
Ein Behördenvideo zeigt, wie das Bild im Tresorraum einer Treuhandgesellschaft in Lugano aufgefunden und geborgen wird. Das Gemälde ist 61 x 46 cm groß. Es zeigt ein Porträt der Isabella d'Este. Das war eine Adlige in Mantua. Das Werk soll in den Jahren 1513 bis 1516 entstanden sein. Der Da Vinci-Experte Professor Carlo Pedretti hat es untersucht. Er bestätigt die Echtheit des Gemäldes. Er bezeichnet es als außergewöhnlich und einzigartig auf der Welt. Sein Wert wird auf mindestens 95 Millionen Euro geschätzt. Seit August 2013 sind italienische Ermittler auf den Spuren dieses Bildes. Nach ersten Hinweisen hätte es sich in einer Bank in Lugano befinden sollen. Als die Polizei kam, war das Bild aber schon weg. Im August 2014 ergaben sich neue Hinweise. Ein Anwalt in Pesaro sollte das Da Vinci-Gemälde verkaufen. Die Verkaufsverhandlungen waren offenbar weit fortgeschritten. Die Finanzpolizei nennt einen Preis von 120 Millionen Euro. Nach Informationen des Corriere della Sera stammen die Käufer aus der arabischen Welt. Die Besitzerin soll eine italienische Familie sein mit Wohnsitz in Mittelitalien und in der Schweiz und die eine Kunstsammlung mit 400 Werken ihr eigen nennen soll. Nach einem dringenden Rechtshilfegesuch aus Italien wurden die Tessiner Staatsanwaltschaft und Kantonspolizei ein zweites Mal aktiv. Diesmal glückte die Beschlagnahmung. Die Staatsanwaltschaft Pesaro ist überzeugt, einem internationalen Kunsthändlerring auf der Spur zu sein.
Info 3 Abend.
Banken, die Geld von Kriminellen horten, laufen Gefahr, selber ins Fadenkreuz zu geraten. Jüngstes Beispiel: die Schweizer Tochter der britischen Bank HSBC. Gestern veröffentlichte Recherchen zeigen, die Bank bot zwielichtigen Gestalten während Jahren ihre Dienste an. Um das zu vermeiden, wäre es für die Banken wichtig zu wissen, mit wem genau sie geschäften. Das lässt sich zumindest heute relativ einfach erkennen, wenn man es denn erkennen will. Barbara Wittmer.
Marcos Mobutu Abacha. Die Namen stehen für korrupte Herrscherfamilien, die ihre Gelder in die Schweiz gebracht haben, um sie von hiesigen Banken verwalten zu lassen. In vielen Fällen liefen die Bankbeziehungen über Hintermänner, Freunde oder Familienmitglieder. Damals konnte sich die Finanzindustrie allenfalls noch mit der Ausrede behelfen, sie hätte diese Beziehungen nicht erkennen können. Diese Zeiten sind allerdings längst vorbei, sagt Hubert Krattinger. Als Präsident der Schweizer Vereinigung der Compliance-Verantwortlichen in der Finanzindustrie kennt er die heutigen Möglichkeiten, wie Banken ihre Kunden überprüfen können.
Wenn wir jetzt von PFEPs oder politisch exponierten Personen sprechen, dann gibt es heute auf dem Markt verschiedene Anbieter mit Datenbanken, die es ermöglichen, Namen und Personen technisch zu bearbeiten und festzustellen, ob diese Personen ein politisches Amt in einem anderen Staat innehaben oder nicht.
Diese Listen können Banken mit ihren Kundendaten abgleichen und sie so auf heikle Namen oder Verbindungen prüfen.
Es gibt Tausende von Einträgen, die aus öffentlich zugänglichen Quellen stammen, die auch das Umfeld von Staatspräsidenten, lokalen Fürsten oder Stadtpräsidenten von großen Städten zum Beispiel enthalten und so Rückschlüsse unter Umständen ermöglichen auf das Umfeld dieser sogenannten PEPs.
Technisch ist es für Banken heute also vergleichsweise einfach, ihre Kunden zu überprüfen. Trotzdem müssen Kundenberater und ihre Chefs häufig zwischen Rendite und Risiko abwägen, wenn sie eine Kundenbeziehung aufnehmen oder verlängern möchten. Wie schwierig solche Entscheide sind, zeigte sich beispielsweise im arabischen Frühling. Politisch exponierte Personen, die vorher jahrelang wohlgelittene Bankkunden waren, standen plötzlich als korrupte Verantwortungsträger auf internationalen Sanktionslisten. Eine Prognose, ob sich Fälle, wie sie bei HSBC bekannt geworden sind, auch künftig wiederholen könnten, will Herbert Krattinger nicht wagen.
Allerdings sind wir heute schon wieder 8 Jahre weiter. Und was damals geschehen ist, würde heute, denke ich, nicht mehr geschehen.
Aber solche Skandale bleiben nur aus, wenn die Bankverantwortlichen wirklich hinschauen und nicht beide Augen zudrücken, wie sie das offenbar in der Vergangenheit immer wieder getan haben.
Info 3 Abend.
Narendra Modi, der in Indien seit 9 Monaten als Premierminister amtet, ist erfolgsverwöhnt. Oder war es zumindest bis heute. Nun ist er abgestraft worden, abgestraft vom kleinen Mann in Delhi, so heißt übersetzt die Aam Aadmi-Partei. Diese gewann bei Wahlen in Delhi mit ihrem Chef Arvind Kejriwal auf Anhieb 67 von 70 Sitzen. Modis hindu-nationalistische Partei hat nun nur noch 3 Sitze im Stadtparlament. Aus Neu-Delhi, Karin Wenger.
Arvind Kejriwal ist auf der politischen Bühne in Delhi kein Unbekannter. Bereits bei den Wahlen vor einem Jahr gewann der ehemalige Steuerberater und Korruptionsbekämpfer in der Hauptstadt. Doch selbst als Regierungschef blieb Kejriwal mehr Anarchist und Aktivist als Problemlöser. Nach 49 Tagen im Amt verzagte er und lief vor der Verantwortung davon, weil die anderen Parteien sein Antikorruptionsgesetz nicht mittragen wollten. Jetzt haben die Wähler in Delhi Kejriwal eine zweite Chance gegeben. Auch Attar Abbas hat für die Partei des kleinen Mannes gestimmt. Der Bauleiter sagt, Kejriwal habe in seinen 49 Regierungstagen im letzten Jahr einiges geändert. Er senkte damals die Strompreise, auch die Korruption nahm ab und die Polizei hörte auf, Schmiergeld einzufordern. Jetzt hat Kejriwal eine Mehrheit und wird seine Pläne durchsetzen können. Trotz seines fulminanten Sieges tritt der neue Regierungschef der Hauptstadt diesmal bescheidener auf. Es ist der Sieg unserer Arbeiter, ein Erdrutschsieg, der uns ein wenig Angst macht. Lasst uns nun nicht arrogant werden, sagte er heute Nachmittag vor seinen Anhängern. Die Verliererin bei diesen Wahlen ist die hindu-nationalistische BJP und ihre Galionsfigur, Ministerpräsident Narendra Modi. Noch vor einem knappen Jahr hatte er mit dem Versprechen, mehr Arbeitsplätze zu schaffen und die Lebensbedingungen zu verbessern, einen landesweiten Sieg bei den Parlamentswahlen davongetragen. Die Wahl in Delhi ist die erste große Ohrfeige. In der 15-Millionen-Metropole Delhi habe Modi seine Versprechen bislang nicht einlösen können, kritisiert Subhash, der in einem kleinen Unterstand in einem Wohnviertel die Wäsche der Reichen bügelt. Herr Modi reist durch die ganze Welt und umgibt sich mit den Mächtigen und Großen. Er hat keine Zeit für uns und unsere Anliegen. Deshalb habe ich Aam Aadmi gewählt. Die Partei verspricht billigen Strom und gratis Wasser. Wie Kejriwal diese Versprechen einlösen will und vor allem finanzieren will, ist noch nicht klar. Doch eines ist klar, die großen Parteien werden sich in Zukunft vor jener des kleinen Mannes in Acht nehmen müssen.
Das war Info 3. Online gibt es uns unter srf.ch/news. Im Studio heute Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.